Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmbek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe.
Ich bin Daniel, bin leitender Pastor der Christusgemeinde. Und ich habe vermutlich nicht so richtig einen grünen Daumen. Pflanzen und ich, das ist eher so ein Nebeneinander statt ein Miteinander. Und selbst neben mir gehen sie irgendwann ein, halten es nicht lange aus. Und so im Rückblick habe ich den leisen Verdacht, dass meine Eltern das irgendwie schon vermutet haben. Ich habe mal so reflektiert, die haben einen Garten und da durfte ich mitarbeiten, aber so die Tätigkeiten haben eigentlich schon verraten, was sie von meinen grünen Daumen halten. So, ich war so für die groben Sachen zuständig, wo nicht so richtig viel schief gehen kann. So Heckenschnitt einsammeln, oder irgendwie so Blätter in so einen Behälter tun und irgendwann den halt zum Recyclinghof fahren. So das Wildeste, was ich durfte, aber hatte auch nicht, war Rasenmähen. Aber alles, was noch eine Chance hatte zu leben oder zu blühen, so das wurde von mir ferngehalten, da durfte ich nicht ran. Und jetzt vor ein paar Jahren wollte ich dieses Gartentrauma einmal aufarbeiten. Hier im Gemeindegarten wurde Hilfe gesucht und ich habe mich da dann auch gemeldet, so im Sinne von einer guten Verhaltenstherapie, das alles einmal durcharbeiten, heldenhaft motiviert, zumindest theoretisch. Es hat gar nicht lange gedauert, so dann stand ich da und habe irgendwie gefragt, so ist das jetzt, war das okay, dass ich das rausgerupft habe oder hätte das jetzt noch im Boden bleiben sollen? Und so ging das die ganze Zeit in meiner Erinnerung, dass ich ständig diese Gartenexpertin fragen musste, was mache ich hier eigentlich? Ist das okay? Soll das weg? Kann das drin bleiben? Wie macht man das? Und das Ganze hat halt viel länger gedauert, als es hätte dauern müssen, einfach weil ich so planlos war. Und ich glaube, hier steckt auch so ein geistlicher Gedanke mit drin, nämlich wir brauchen ein Bild davon, wie der Garten einmal aussehen soll in der Zukunft, um in der Gegenwart handeln zu können. Wir brauchen eine Vision, um einen Plan zu haben. Wir brauchen ein Ziel, um für uns so einen Sinn in der Gegenwart abzuleiten. Denn manchmal fühlt sich das Leben in Hamburg ja so an. Gerade in dieser Betriebsamkeit merkt man, ey, viele fragen sich, was mache ich hier eigentlich? So wie ich im Garten. So wie passt mein kleines Leben in das große Ganze? Wo gehöre ich hin und wo finde ich Sinn? Und die gute Nachricht ist, dass ich glaube, dass es einen Gott gibt, der einen Plan für dein Leben hat, der Gutes im Sinn hat und der uns in seinem Buch auch so einen Blick in die Zukunft gibt, verrät, was kommen wird. Und aus dem können wir ableiten, wie wir hier in der Gegenwart leben, wo wir Sinn und Zugehörigkeit finden. Und Anja, dich würde ich bitten, uns einmal die Bibelstelle vorzulesen. Ganz am Ende der Bibel gibt es das Buch der Offenbarung. Wir schauen gleich in Kapitel 7 rein. Und es arbeitet mit vielen Symbolen und Bildern und Anspielungen. Aber wir gucken mal, was ist das Bild der Zukunft, auf das wir zugehen?
Aus Offenbarung 7, Verse 9 bis 17. Ich sah eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme: Das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Diesem Lobpreis schloss sich die ganze unzählbar große Schar der Engel an, die rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen standen. Sie warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Amen, so ist es, riefen sie. Anbetung, Ehre und Dank ihm, unserem Gott. Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm für immer und ewig. Amen. Dann fragte mich einer der Ältesten: Weißt du, wer diese weiß gekleideten Menschen sind und woher sie kommen? Ich erwiderte: Du musst es mir sagen, mein Herr, du weißt es. Er sagte: Diese Menschen haben die größte Bedrängnis überstanden, die es je gegeben hat. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Darum stehen sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der, der auf dem Thron sitzt, wird ihnen seine Gegenwart schenken. Sie werden keinen Hunger mehr haben und auch Durst wird sie nie mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen und auch keine andere Glut. Denn das Lamm, das mitten auf dem Thron sitzt, wird sie weiden und zu den Quellen führen, wo das Wasser des Lebens ist. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen.
Vielen Dank. Was für ein Bild. Ich fasse das mal zusammen. Also, da sind Menschen aller Art, aller Nationen, große, kleine, dicke, dünne, so alles kannst du dir vorstellen. Die treffen sich an einem Ort und da ist ein Thron, der steht für Gott. Das Lamm ist nicht wirklich ein Tier, sondern das ist Jesus. Das ist eine Anspielung auf all die Bilder und letztlich auch auf das, was er am Kreuz für uns getan hat. Und sie versammeln sich da und ihnen geht es richtig, richtig gut. Diese Königsherrschaft von Gott, das Reich Gottes, ist in diesem Moment nicht nur angebrochen, sodass man hier und da eine Gebetserhörung hat und hier und da mal was mit Gott erlebt, sondern in dem Moment in der Zukunft ist es vollständig da. Und das wirkt sich aus auf das Miteinander. Wir haben das gesehen, es wird zum Beispiel keine Sünde mehr geben. Nichts mehr, was uns so zwischenmenschlich stört oder wo man denkt, oh, habe ich irgendwie Vorbehalte, dafür stehen die weißen Gewänder. Oder auch die Palmzweige sind so ein Ausdruck von Feiern und Triumph. Dann wird es auch kein Leid mehr geben. Wir haben gelesen, die Tränen werden abgewischt. Und, auch richtig cool, keine ungestillten Sehnsüchte mehr. Kein Hunger mehr, kein Durst mehr. Es soll einfach richtig gut werden. Kurz, Gottes Bild von der Zukunft, worauf wir hinsteuern, ist eben nicht ein Kirchturmgebäude oder so, sondern es ist eine unfassbar große Menge. Menschen aus allen Nationen, bei Gott, befreit, geheilt und voller Freude mit Palmzweigen und weißen Kleidern und sie feiern. Das ist das Ziel für missionarischen Gemeindeaufbau. Wenn Gott ein Bild von Gemeinde vor Augen hat, wohin geht's eigentlich, dann ist es nicht so sehr, hey Leute, mein Bild ist, dass wir zurückgehen zur Urgemeinde in Apostelgeschichte 2 in Jerusalem. Es ist auch nicht links und rechts, auch wenn es da viele guten Gemeinden gibt, von denen ich sehr gerne lerne, sondern Gottes Bild, worauf wir zusteuern, ist bei ihm, in seiner Gegenwart, die alles erfüllt. Und es wird richtig gut und fröhlich werden. Das ist das Zielbild. Und daraus können wir ableiten, wo wir hingehören, wie wir uns in der Gegenwart verhalten. Und ich glaube, es gibt hier einen doppelten Auftrag. Als Gemeinde sagen wir so unser Gemeindemotto, gemeinsam Gott erleben und Hamburg lieben. Und das spiegelt sich da drin wieder. Der erste Auftrag ist einfach genau das, was wir machen, uns versammeln vor Gott, bei Gott. Wir haben hier keinen Thron, aber wir glauben, er ist unsichtbar durch seinen Geist hier und wir beten ihn an. Und wir üben jeden Sonntag schon mal das, was wir in alle Ewigkeit tun werden. Das ist so ein Training, so ein kleines, schon mal warm werden für das, was wir alle Zeit tun werden. In Fröhlichkeit und Gelassenheit und Lockerheit. Aber dann gibt es einen zweiten Auftrag und der ist eher so indirekt da drin. Was muss denn passieren, damit wirklich Menschen aus allen Ecken und Enden Hamburgs und der ganzen Welt sich auch da versammeln können? Sie müssen eingeladen werden. Zu einer Party musst du eingeladen werden, denn sonst weißt du ja nicht, dass da eine Party ist. Wir sind Botschafter, wir sind Gesandte, wir laden ein. Und das ist dieser zweifache Auftrag für uns heute in der Gegenwart, um dieses Zielbild Gottes zu erreichen, befreit, glücklich bei ihm zu sein. Okay? Jetzt gibt es dummerweise zwei Irrwege auf dem Weg zu diesem Ziel. Und da ich Teil von einem Leitungsteam bin, teile ich diese zwei Irrwege mit euch, sodass ihr mir auf die Finger hauen könnt, wenn ich unser Schiff irgendwann mal auf einen dieser Irrwege, das passt irgendwie, die Metapher funktioniert nicht, ein Schiff steuert mich nicht, man nicht auf Wege, ne? Falsche Koordinaten eingehe und abkomme vom Kurs, sagen wir es so. Okay, der erste Irrweg ist, Kirche misszuverstehen als einen Verein für seine Mitglieder. Das ist der erste Irrweg. Kirche als einen religiösen Verein für seine Mitglieder. Und dass wir uns hier treffen, wie bei deinem Tennisclub oder so, und wir tun halt Dinge miteinander, die uns gut tun. Ist schon okay, dass es uns gut geht. Und die halt mit uns zu tun haben. Aber das ist ein Irrweg. Und ich habe mir dafür überlegt, damit es ein bisschen besser hängen bleibt, habe ich mir was mitgebracht. Ich glaube, gerade für uns in unserer westlichen Kultur und noch mal mehr in einer individualistischen Gesellschaft wie Hamburg, kann es passieren, dass wir denken, ey, Kirche ist sowas wie mein Fitnessstudio. Da gehe ich hin, weil es mir gut tut und da gehe ich hin, damit mir was passiert Und ich mache einen Mitgliedsantrag, aber ich gehe davon aus, dass ich angenommen werde. Und ich überweise auch meinen Mitgliedsbeitrag. Dafür erwarte ich aber auch ein bestimmtes Programm, das wieder auf mein Leben einzahlt. Und wenn das nicht passiert, dann kürze ich meine Spenden. Da sollt ihr mal sehen. So, das ist Kirche als Club. Aber wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, dass Kirche beschrieben wird unter anderem als ein Leib, der etwas für andere tut. Der Leib Christi, der nicht die eigenen Muckis trainiert, sondern der etwas für andere tut. Und Kirche als ein Club interessiert nur diejenigen, die drin sind und alle anderen eben nicht. Das ist der erste Irrweg. Der zweite Irrweg ist genau auf der anderen Seite des Spektrums zu finden, nämlich Kirche als eine Wohltätigkeitsorganisation für andere. Ihr merkt schon, steckt in beiden Bildern auch ein Körnchen Wahrheit drin, ne? Das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Aber so wird an die Stelle der, was weiß ich, Liebe zu Gott tritt Nächstenliebe. An die Stelle von Anbetung und wir versammeln uns als Kirche, ist nur noch Aktionismus draußen sein für andere. Und die Befürchtung ist, dass eine Kirche, die aufhört zu beten, die Kraftquelle verlässt, aus der sich all das speisen darf. Und auch dafür habe ich euch ein Bild mitgebracht. Ich habe ein Telefon, ein Handy. Und das hat so wie die Kirche auch einen bestimmten Auftrag. Telefonieren, Nachrichten schreiben und so weiter und so fort. Und dieses Handy kann wunderbar seinen Auftrag ausführen, solange es immer wieder mal angeschlossen wird an die Quelle. Was passiert, wenn ich sage, die Quelle brauche ich nicht mehr, dafür habe ich keine Zeit. Ich muss so viel telefonieren, ich muss so vielen Leuten schreiben, dass ich keine Zeit mehr habe, an die Quelle zu gehen. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis dieses Telefon nicht mehr das tun kann, wozu es gesandt ist. Und der Übertrag ist, denke ich, offensichtlich. Wenn wir nicht immer wieder selber, so wie an diesem Sonntagmorgen, uns nach Gott ausstrecken und sagen, Gott, ich brauche deine Liebe. Na, wie willst du denn dann andere lieben, die vielleicht anders sind als du? Wenn wir nicht immer wieder sagen, Gott, komm mit deinem Heiligen Geist, ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes. Wie willst du denn dann selbstlos und sozialdiakonisch dienen? Dann ist es die eigene Kraft und die versiegt irgendwann. Also das sind die zwei Irrwege, auf die wir bitte nicht steuern. Und die Wahrheit liegt in der Mitte. Wir haben einen doppelten Auftrag und eine doppelte Identität als Christusgemeinde Barmex Süd. Wir sind auf der einen Seite ja wirklich ein religiöses Treffen, wo wir uns treffen, um ihn anzubeten, über ihn zu staunen, Gott zu feiern, weiße Klamotten, Palmzweige und so weiter. Aber dann bleibt es nicht dabei, sondern es geht darum, loszugehen, Botschafter zu sein, einzuladen, zu sagen, ey, das ist was richtig Gutes, komm, wir versammeln uns, komm mal mit Sonntag, wir versammeln uns vor Gott, ich lade dich ein. Jemand, der das mal so selber ganz gut beschrieben hat und vor allen Dingen auch selbst erlebt hat, der heißt Petrus. Es war einer der Nachfolger von Jesus, ein Schüler von Jesus. Und der hat dann im Nachgang Briefe geschrieben an verschiedene Kirchen, die damals heute auf dem Gebiet der heutigen Türkei sind. Und da schreibt er verschiedene Briefe. Und in seinem ersten Petrusbrief bringt er diesen doppelten Auftrag und die doppelte Identität von Kirche ganz schön auf den Punkt. 1. Petrus 2,9. Er sagt, ihr, also die Versammlung hier, seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Da hat man wieder dieses Anbetende, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört. Und jetzt, dass da aber nicht stehen bleibt, sondern uns den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Also wer Gott erkennt, der sagt, boah, danke, dass ich, was steht hier, ein erwähltes Volk sein darf, dass ich zur heiligen Nation dazugehören darf, dass du mich an ein wunderbares Licht gerufen hast, der staunt. Und wer staunt, will andere mit hineinnehmen. Deswegen ist so ein Gottesdienst nicht einfach nur eine Info für den Kopf, sondern auch ein Wow für die Seele. Und unser Gottesdienstaufbau, kleiner Blick hinter die Kulissen, ist genau das. Wenn wir hier ankommen und wir so eine Begrüßung haben, dann ist das die Sammlung. Du hast vielleicht nicht richtig einen Parkplatz gefunden wegen dem Kran da draußen oder zu Hause, fiktives Beispiel, bei den Haaren herbeigezogen, hast du dich noch gestritten. Du kommst so mit diesen Gefühlen hier an, ja, und dann sammeln wir uns und wir versuchen erstmal uns auszurichten. Das hat Anja ganz wunderbar gemacht. Und dann gibt es Menschen wie mich, die Gottes Wort nehmen und die versuchen eben, nicht nur Infos für den Kopf zu schaffen, sondern auch euch zum Staunen zu bringen, sagen, ey, ist er nicht gut? Oh, ist das nicht toll, dass ich ausgerechnet dazugehören darf? Und dann kommt die Anbetung, haben wir heute auch viele Lieder für euch geplant, wo wir reagieren. Das ist bewusst bei uns, dass die Anbetung, der lange Teil der Anbetung nach der Predigt kommt, so aus dem Staunen heraus zu reagieren. Aber da hören wir nicht auf, sondern wir machen dann weiter. Dann kommt der Segen und es ist die Sendung. Wir senden euch an euren Arbeitsplatz, wir senden euch in eure Families, wir senden euch in eure Freundschaften. Wer vielleicht nicht staunt, hat Gott vielleicht auch noch nicht so richtig erkannt oder ich habe schlecht gepredigt. Aber das ist mein Ziel. Dass wir begeistert werden für Jesus und diese Begeisterung ganz natürlich weitertragen. Und ich glaube, in einem Land wie Deutschland kennen wir das aus dem Natürlichen total gut. Ja, viele von uns sind sportbegeistert. Tour de France läuft gerade, die Frauenfußball-EM heute Abend, 18 Uhr. Wir haben hier ein paar Engländer, Gott segne euch. Ich weiß nicht, wie es mit Spaniern ist, ihr versaut uns den Sommer jedes Jahr aufs Neue. Aber der Herr hat euch auch lieb. So, und da passiert ja das Gleiche. Wir versammeln uns mit lauter Anbetern vor dem Kampf, vor dem Spiel, vor dem Rennen und wir staunen und wir lassen uns verzaubern von athletischen Leistungen und so weiter. Aber da bleibt es ja nicht stehen, ich hoffe, ihr merkt den Humor, sondern es kommt doch eine Sendung wie beim Segen am Ende des Gottesdienstes. Wir kommen in unser Umfeld und unser Umfeld wird es merken, ob Deutschland gewonnen hat oder nicht. Wir sind begeistert. Oder traurig. Oder England gewonnen hat. Oder nicht. Aber wir tragen es weiter. Was ich sagen will, ist, Anbetung führt zur Evangelisation. Wenn du Jesus anbetest und siehst, ey, er ist doch so wunderbar, dann führt es natürlich dazu, was du bei deinem Sportverein oder deinem Lieblingsrennfahrer eh machst. Du erzählst anderen davon. Er kann den Mund nicht halten, sondern erzählt weiter anderen. Und so empfangen wir und geben weiter. Wir versammeln uns, lassen uns senden, um wieder andere zu sammeln, um uns wieder zu versammeln und so weiter. Das ist die Bewegung. So, was bedeutet das denn für uns als Christusgemeinde Barmbek Süd ganz konkret? Ich habe gesagt, das ist das Zielbild, das ist der Auftrag, Anbetung, Menschen lieben und einladen. Aber was bedeutet das für uns? Unser Motto ist gemeinsam Gott erleben und Hamburg lieben. Und wir haben eine ganze Zeit lang davon geträumt, an diesem Standort hier einen Saal zu bauen, mit einer besseren Lüftung als die, die wir jetzt haben, mit mehr Platz für Menschen, weil auch jetzt wieder Leute hinten auf dem Fußboden sitzen, wir eigentlich sagen, das ist nicht wirklich Gastfreundschaft, das ist nicht wirklich cool. So, wir wollen es vergrößern, aber irgendwann war klar, das funktioniert nicht, die Baukosten sind gestiegen, die Zinsen auch. Und dann haben wir uns als Leitungsteam getroffen, gebetet, ausgetauscht und einen ganzen Strategietag veranstaltet und haben dann abgeleitet und gesagt, das sind mal so ein paar Dinge, auf die wir zugehen. Und wir haben es unseren Mitgliedern schon mitgegeben, aber wenn ihr so vergesslich seid wie ich, dann kann man das wiederholen. Und wenn du neu bist, kannst du es nochmal neu hören, was uns wichtig ist. Drei Dinge habe ich rausgegriffen. Das Erste, was wir sagen, wir haben einen Standort und mehrere Gottesdienste. Wir wollen eine gastfreundschaftliche Gemeinde sein. Und wir wollen, dass du einen vernünftigen Platz zum Sitzen hast. Wir wollen, dass du wahrgenommen wirst. Und diese Gemeinde ist viel zu groß für nur einen Gottesdienst. Deswegen bieten wir 2 und ab September dann 3 Gottesdienste an. Und irgendwie ist es auf der einen Seite total persönlich und nett. Und 200 Leute passen hier rein. Auf der anderen Seite sagen wir auch ja zu Komplexität. Es ist ja schwierig, mehrere Gottesdienste zu machen. Und es ist anstrengend, mehrmals am Sonntag, was weiß ich, die Tontechnik, vielen Dank, zu bedienen und so weiter und so fort. Aber wir wollen das, weil wir sagen, hey, wir sind eine Gemeinde, wir haben mehrere Gottesdienste im Herzen von Hamburg. Wir wollen nicht raus auf eine grüne Wiese und da eine fette Halle hinbauen, sondern hier ist unser Ort, unter den Menschen, mit den Menschen. Ich habe für dich mal eine Reflexionsfrage mitgebracht. Überleg mal, was wäre, wenn mein Platz in einem zweiten und dritten Gottesdienst nicht nur auf einem Stuhl ist, sondern einem Team im Mitgestalten, sei es beim Aufbau, Abbau, sei es an der Technik. Viele von euch arbeiten mit. Ich danke euch von ganzem Herzen für den großen Einsatz. Aber vielleicht gibt es Einzelne, die so von außen denken, ja, läuft ja. Ja, wir brauchen dich. Das wäre total cool, wenn du sagst, ich glaube, ich habe noch nicht meinen Platz. Ich hätte Bock mitzumachen, damit Menschen nicht auf der Fensterbank sitzen müssen oder auf dem Boden, hier Raum zu schaffen. Das Zweite, was wir gesagt haben, wir wollen uns senden lassen. Dafür steht Hamburg lieben. Wir sagen immer wieder ja raus aus der Komfortzone mit Alpha, mit was auch immer. Das ist dieses Gegensteuern zu diesem religiösen Verein, der sich selber genügt. Das wollen wir nicht. Wir wollen keine geschlossenen Türen. Wir wollen niemanden abweisen. Wir wollen gern noch mehr investieren in Evangelisation und soziales Engagement. Und vielleicht könnte das auch passieren durch dieses Gebäude, was wir da drüben bauen wollen. Da, wo das Zelt jetzt gerade steht, träumen wir davon, dass wir dort, wenn wir hier das so rudimentär saniert haben, da drüben ein Gebäude haben, das nicht nur uns dient, sondern der Stadt dient, wo wir Dinge anbieten können, die wir momentan noch nicht so anbieten können. Und vielleicht ist das folgende Frage für dich: Wie könnte ich meine Zeit, meine Begabung oder mein Geld einsetzen, damit Hamburg ein bisschen mehr von Gottes Liebe spürt? Vielleicht willst du mit anpacken, wir haben einmal im Monat so einen Hausmeisterabend, brauchen Leute, die dieses Gebäude hier pflegen und in Schuss halten. Vielleicht sagst du, dafür habe ich keine Zeit, ich bin viel beschäftigt. Ey, aber vielleicht kannst du uns mit einem Darlehen helfen, sodass wir weniger Geld von der Bank brauchen. Das tun wir mit der Vision, uns senden zu lassen und etwas Gutes für Hamburg zu tun. Und der dritte Punkt, den ich machen will, ist, wir denken über uns hinaus. Hamburg hat knapp 2 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen. In der Metropolregion von Hamburg haben wir 5,5 Millionen Menschen. Wenn sich 400 Menschen hier sonntags treffen, da gibt es ein Gap. Aber wir glauben, Gott ist gut und wir sind doch begeistert. Wir versammeln uns doch hier als nicht Sportbegeisterte, sondern Jesus begeistert und sagen, ey, da muss doch was passieren. Und wir haben daraus 2 Dinge abgeleitet, wo wir über uns hinausdenken. Das erste ist, wir wollen eine ausbildende Gemeinde sein. Ja, es gab in den 80er Jahren 12.000 Theologiestudierende in Deutschland für alle Kirchen. Aktuell gibt es nur noch 2.000 Theologiestudierende für alle Kirchen. Es gibt Tausende von Gemeinden aktuell, die keinen Pastor, keine Pastorin haben. Das ist nicht normal, was wir hier gerade bei uns erleben. Und wir wollen so einen Raum geben und Geld investieren, damit junge Menschen in einem sicheren Umfeld lernen, wie könnte ich als Pastorin, als Pastor arbeiten. Und letztes Jahr habt ihr es gemerkt, 2 unserer Angestellten durften hier erste Schritte machen und die eine arbeitet jetzt an der christlichen Schule, der andere in der evangelischen Landeskirche. Wie cool. Wir bilden aus für andere. 2. Punkt, wir wollen Gemeinden gründen. Wir werden jetzt im Herbst anfangen, als Gemeindeleitung ersten Rahmen zu schaffen, wo wir beten und Gott fragen, wie sieht das aus für uns? Wie könnte es aussehen, wenn man eine Gemeinde gründet, die irgendwie in, keine Ahnung, in Horn oder es gibt in Rahlstedt meines Wissens keine lebendige Freikirche. Verzeiht es mir, wenn es da eine gibt und jetzt einer sagt, da gibt es aber. Ne? So, aber es gibt so ein paar weiße Flecken. Wie wäre das? Überleg mal, wie würde Hamburg sich verändern, wenn mehr normale Menschen, wie du und ich, sich ihr Leben in Ausbildung von anderen investieren. Vielleicht einfach bist du eine Leiterin, Ehrenamtliche und sagst, ey, ich nehme dich als Co-Leiterin ran, ich bilde dich aus, ich zeig dir das. Ich weiß, du bist aufgeregt, aber hab keine Angst, wir zusammen schaffen das. Oder in den geistlichen Dienst zu gehen, ich habe das auch über den 2. Bildungsweg gemacht, oder in Gemeindegründung zu investieren. Wer in Gemeindegründung investiert, der sagt ja zu jeder Menge Kampf, jeder Menge Einsatz, es wird unbequemer als hier. Überlegt mal, wie könnte das aussehen? Ich finde, das klingt alles ziemlich groß. Und wenn ich überwältigt bin, dann gehe ich damit am liebsten zu Jesus. Ich sage, wenn es sein Auftrag ist, dann ist es auch seine Verantwortung. Wenn er sagt, ich schicke euch, dann ist es auch seine Verantwortung. Deswegen lasst uns auf Jesus schauen. Ich finde es so beachtlich. Er hat sich senden lassen aus dem Himmel hinein in unser Chaos. Mit normalen Menschen wie dir und mir. Hat er Zeit verbracht, er hat niemanden abgewiesen. Ja, er hätte gesagt, hier ist noch Platz, also da hinten auf dem Boden, da passt noch viel rein. Er hat es ausgehalten, dass es ein bisschen messy und chaotisch war. Und er hat sich identifiziert mit deiner und meiner Sünde, deiner und meiner Krankheit, deiner und meinem Tod, als er für uns ans Kreuz gegangen ist. Aber genauso ist Jesus derjenige, der Gott immer treu geblieben ist. Er hat keine Kompromisse gemacht. Er hat sich gemischt unter Menschen wie dich und mich. Aber anders als du und ich hat er den Versuchungen nicht nachgegeben, sondern ist seiner Identität als Kind Gottes immer treu geblieben. Und so konnte er unser Erlöser werden. Seht ihr, das ist diese doppelte Identität und der doppelte Auftrag, den wir bei Jesus sehen. Und er sagt dann in Matthäus 28 oder Johannes 17, Vers 18, ich sende euch, liebe Christusgemeinde, so wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Und er benutzt dafür Bilder von Fischern oder Erntearbeitern oder vielleicht hat er auch so Gartenarbeiter genutzt, um mein Bild wieder aufzugreifen, die sich die Finger schmutzig machen, die dort knien, der Rücken tut weh, aber sie arbeiten. Warum solltest du mitmachen? Und das ist eine Bibelstelle, mit der ich gleich schließen möchte. In Matthäus 9 schreibt einer, der auch mit Jesus gelebt hat, der aus einem ganz anderen Berufsstand rausgerufen wurde und auf einmal gesagt hat, ich will mich von Jesus senden lassen. Der heißt Matthäus. Und er hat Folgendes über den Dienst von Jesus gesagt. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. So als Vorgeschmack auf Offenbarung 7 schon mal. Hey, guck mal, das wird Gott einmal komplett tun, dass deine Rückenschmerzen weg sind, dass die Depression dich nicht mehr quält, dass dieses Leiden am Knie nicht mehr ist, das wird weggehen. Und als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn was? Tiefes Mitgefühl. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Siehst du, Jesus schickt dich nicht in irgendwie so eine Mission Impossible oder in die Wüste. Er schickt dich in einen blühenden Garten. Stell dir mal so als Hamburgerin das alte Land vor. Ja, das größte zusammenhängende Obstbau-Anbaugebiet, das es in Deutschland gibt. Habe ich recherchiert. Über 10 Millionen Obstbäume. Da schickt er dich rein. Und dann siehst du so ein paar People, die schon voll schwer beladen sind mit Körben. Und er sagt, da sollst du hin. Pack mit an. Da kann man nicht so viel falsch machen. Geh einfach und unterstütze die, die da sind. Denn die Ernte ist was? Sie ist groß und sie ist reif. Also mach mit. Mein Plädoyer, meine Einladung ist, werbe für Jesus. Wir brauchen mehr von euch. Ich finde für all das möglich, was jetzt gerade geworben wird, wieder in Hamburg. Du darfst ruhig werben. Alle sind missionarisch. Guck dir die Pride Week an. Es wird gerade wieder viel geworben. Wir dürfen auch werben. Ist gar nicht schlimm. Was brauchst du dafür? Brauchst du noch einen Appell, ein schlechtes Gewissen, eine Predigt? Jesus sagt in Vers 38, wir brauchen Gebet. 3 Wochen werden wir im September beten, aber es fängt heute an. Und weißt du, warum wir beten? Vielleicht beten wir zuerst, weil wir merken, ey, dieses tiefe Mitgefühl von Jesus, das habe ich nicht. Und das ist das erste Gebet. Jesus, gib mir dein Gefühl für die Menschen. Vielleicht ist es aber auch so, dass du sagst, oh Jesus, ich sehe diesen Hunger in Hamburg nicht. Möchte ich dich mal fragen, kennst du jemanden, der erschöpft ist in Hamburg? Kennst du müde Menschen in Hamburg? Kennst du, er sagt hilflos, kennst du Menschen, die irgendwie überfordert sind vom Leben? Kennst du Menschen, die auf der Suche sind nach Identität und nach Selbstwert und dafür alles Mögliche machen? Jesus hat vor 2000 Jahren gesagt, das sind die Anzeichen für eine große Ernte. Und jetzt geht er mal durch Hamburg durch. Lass uns zusammen beten, dass Gott Arbeiter schickt. Und es fängt mit uns an. Wir werden jetzt gleich ein erstes Lied singen. Und bevor wir das machen, möchte ich gern mit euch beten, zweierlei Hinsicht. Erstens, vielleicht kannst du einmal so still an deinem Platz für dich beten. Vielleicht sagst du, oh Gott, ich bin echt, also Ernte ist jetzt nicht so mein Ding, ich bin aufgeregt oder ich habe dafür keine Zeit. Dann bete doch, dass er dein Herz berührt, dass du so ein Jesus-mäßiges Herz kriegst. Dass du sagst, ey, ich will Mitgefühl haben für die Leute in meinem Büro. Ich will Mitgefühl haben für diesen Onkel, der echt anstrengend ist. Das Zweite, was du beten kannst, wenn du voll drinne bist, kann es passieren, dass du entweder stolz wirst oder eben verachtend auf andere schaust, die nicht so engagiert sind wie du. Dann kannst du auch für dein Herz beten, aber bete doch, dass er mehr Arbeiter schickt. Komm, wir sind einen Moment still und beten genau dafür. Bleiben in diesem Gebet. Und falls du als Gast hier bist und dich fragst, ob es diesen Gott gibt, dann glaube ich, ist es kein Zufall, dass du heute hier bist. Jesus ist auf die Erde gekommen, weil er dich unheimlich dolle lieb hat. Und das, was euch trennt, die Bibel nennt das Sünde, das hat er ein für alle Mal aus dem Weg geräumt, als er am Kreuz für dich gestorben ist. Und der Weg zu Gott ist frei. Aber es ist deine Entscheidung, ob du diesen Weg gehen willst. Und ich habe so diese Frage auf dem Herzen, ob es hier jemanden gibt, der sagt, die Predigt ist an mir vorbeigerauscht, aber wenn es Gott gibt, den würde ich gern kennenlernen. Könntest du einmal deine Hand heben, wenn du hier bist und sagst, ich danke schön, ja, Gott segne dich. Gibt es noch jemanden? Alles klar, danke. Ja, du kannst die Hand drücken. Okay, ich werde für euch beide beten. Wenn ihr diese Entscheidung zum ersten Mal getroffen habt, dann würde ich mich freuen, euch nach dem Gottesdienst kennenzulernen. Vater, ich danke dir für diese beiden Menschen, die du vorbereitet hast. Du hast ihr Leben schon lange, lange, lange gesehen. Und du hast gesehen, wo sie überall rumgerannt sind auf der Suche nach Leben und Erfüllung. Du kennst auch die Schmerzen, die sie spüren im Herz und in ihrer Seele. Und ich bete darum, wenn sie jetzt ihre Hand als Zeichen gehoben haben, sich bei dir festzumachen, dass du ihnen entgegenkommst. Die Bibel erzählt davon, dass du als guter Vater deinen verlorenen Kindern entgegenkommst. Heiliger Geist, ich bete, dass du in ihrem Herzen Jesus ganz real und groß werden lässt, wenn wir jetzt dich anbeten. Ich bete, dass du ihnen ihre Schuld vergibst und sie die Leichtigkeit von Freiheit und Vergebung spüren lässt. Amen.
Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline in einem unserer Gottesdienste begrüßen zu dürfen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgbs.hamburg. Wir freuen uns auf dich.